Tradition ist bei uns die Basis für Verantwortung und Innovationskraft. Und ich glaube, unsere Wurzeln prägen unser Verständnis von Qualität, langfristigem Denken und partnerschaftlichem Handeln. Das ist so in einer Nussschale kurz gesagt, wie wir denken, wie wir handeln. Mir liegt es am Herzen, wie die Textilindustrie funktioniert. Und mir liegt es am Herzen, dass ein gewisser Teil der Textilindustrie und der Modeindustrie auch in Europa bleibt und in Europa auch noch produziert wird. Und dass die Industrie eine Zukunft hat in Europa.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freue dich auf intensive Gespräche mit ExpertInnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Heute haben wir einen weiteren besonderen Gast aus dem MaxTex-Verband dabei. Gerhard Leitner, der seit über 4 Jahrzehnten tief in der Textilindustrie verwurzelt ist. Seit 2003 begleitet er in unterschiedlichen Funktionen die Entwicklung und den Erfolg des österreichischen Familienbetriebs Getzner Textil. Ein Unternehmen, das heute weit über die Grenzen des Vorarlbergs hinaus als Synonym für Innovation, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit gilt. Getzner Textil besteht seit 1818 und gilt heute als einer der innovativsten Gewebehersteller in Europa. Von der hauseigenen Abwasseranlage im Wasserschutzgebiet über innovative Technologien bis hin zum Pioniergeist in Sachen Stromerzeugung, Getzner beweist, wie gelebte Nachhaltigkeit in der Textilindustrie aussehen kann. Mit ökologischen Kollektionen, hoher Energieeffizienz und einer konsequenten Diversifizierung in den Produkten zeigt das Unternehmen, wie Tradition und Zukunftsverantwortung ineinandergreifen. Gleichzeitig setzt Getzner mit einer eigenen Lehrwerkstätte und Akademie starke Akzente in der Förderung kommender Generationen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Gerhard Leitner über Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft einer Branche, die uns alle bewegt. Für euch gibt es interessante Impulse und echtes Hintergrundwissen aus erster Hand. Viel Spaß damit!
Hallo Herr Leitner, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Aufnahme hier heute.
Hallo Frau Paulsen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, total gerne. Und ich würde vorschlagen, Sie stellen sich jetzt erst einmal vor, wer Sie sind, was Sie so machen und woher Sie kommen.
Also mein Name ist Gerhard Leitner. Ich bin seit 42 Jahren in der Textilindustrie tätig. Gelernt habe ich Textiltechniker, Weberei, Spinnerei, bin dann in Sausanne gegangen für 10 Jahre nach Südafrika, habe dort BWL studiert, bin dann zurückgekommen nach Österreich, habe für namhafte Textiler wie FM Hemmele und die Firma Otten in der Vertriebsleitung als Vertriebsdirektor und als Produktmanager gearbeitet und bin jetzt seit 2003 in Verbindung mit der Firma Getzner Textil AG, ein Familienbetrieb, der 1818 gegründet wurde. Ganz wichtig ist für mich ein Familienbetrieb. Das heißt, man kann Strategien lange beobachten, man kann Dinge ausprobieren, ohne dass jemand nach 6 Monaten sagt, und was ist das Resultat dieser ganzen Strategieprozesse. Deshalb Familienbetrieb für mich immer ganz wichtig gewesen. Ich bin 2003 als Berater zur Firma Getzner gekommen, habe dort das Hemd, das dort schon unter Druck war aus Fernost, gesagt, man muss in die technischen Textilien und auch in Corporate Fashion investieren, was man dann auch gemacht hat, angefangen auf der Baumwollseite mit CI und 2015 über verschiedene Zukäufe von technischen Textilien, Fabriken, die technische Textilien hergestellt haben, haben wir gekauft und übernommen in unser Portfolio. Ja, und jetzt bin ich seit 2016 zuerst 1,5 Jahre als Vertriebsdirektor und seit 2018 in der Geschäftsleitung der Firma Gitzner Textil AG und mache das mit.
Ja, das hört sich auch so an. Das ist total spannend. Ich freue mich auf diese Folge wirklich, was Sie da alles noch für Insights so ein bisschen berichten können bei Getzner. Sie hatten ja schon gesagt, ein Familienunternehmen und was über 200 Jahre Geschichte tatsächlich schon hat. Genau. Das finde ich auch immer sehr, sehr beeindruckend. Wo würden Sie denn sagen, was waren so bis jetzt so die wichtigsten Meilensteine, die das Unternehmen so durchlaufen hat?
Oh, da gibt es ja viele, aber
ja, das glaube ich.
Um es ganz kurz zu fassen, wie schon gesagt, vorrangig gesagt, 1818 gegründet und nach wie vor in Familienhand. Das heißt, unser CEO ist jetzt aus der Familie in siebter Generation, ist für mich auch ein Meilenstein, dass noch ein Familienmitglied als CEO tätig ist. Dann weltweit führender Hersteller für Afrika-Damaste, für dänische Textilien und für Baumwolle-Hemdenstoffen. Dann ein Meilenstein war die Gründung der ersten Lehrwerkstätte in unserem Bundesland. Das war schon ganz früh, haben wir erkannt, dass wir in eigene Menschen investieren müssen. Es ist nicht nur die Materie Textil, sondern es ist auch die Textil lernen müssen. Das heißt, wir haben ganz früh in eine Lehrwerkstätte in Vorarlberg investiert. Das zweite war die Umwandlung in eine AG im Jahr 1980, wo Textil ja ganz schwierig war. Viele Textiler sind in den 80er, 90er Jahren verschwunden. Wir selber waren auch dreimal kurz davor, die Segel zu streichen, haben dann immer wieder über Diversität, über dass wir nicht nur ein Produktportfolio übernehmen, sondern wir haben uns in 4 BUs aufgeteilt, wir haben 4 Produktportfolios und das war ein Meilenstein, der vor vielen Jahren getroffen wurde. Was mich selber stolz macht, dass die Familie vor 40 Jahren in Nachhaltigkeit investiert hat, am Produktionsstandort. Wie Sie wissen, ist unser Betrieb mit über 1000 Mitarbeitern in Bludenz angesiedelt. Bludenz ist eine Stadt am Eingang der Skigebiete Lichtsürs, Adelberg, St. Anton. Wir sind in einem Wasserschutzgebiet, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben eine Ausrüstung mit einer Kapazität von 45 Millionen Meter in der Stadt und wir haben eine eigene Abwasseraufbereitungsanlage, wir haben ein eigenes Fernwärmenetz und wir investieren wirklich seit 40 Jahren in Nachhaltigkeit an diesem Standort.
Das ist mal wieder ganz, ganz, ich hatte am Anfang vergessen auch zu sagen, dass Getzner ja auch ein Mitglied ist von Maxtex tatsächlich auch.
Genau.
Und mich beeindruckt das immer wieder, was die Mitglieder an nachhaltigen Aktivitäten mit sich bringen und das mit so einer Selbstverständlichkeit einfach.
Ja, ich meine, man muss sagen, Getzner hat in Nachhaltigkeit investiert, da war der Begriff Nachhaltigkeit noch gar nicht geboren. Heute lügen wir ganz viel über diesen Begriff. Greenwashing, Green Deal, das sind viele Dinge, die wir am Produktionsstandort sehr ehrlich darstellen können, auch sehr ehrlich darstellen wollen. Und da gibt es viele Dinge, die in der Lieferkette nicht darstellbar sind. Und da versucht man das jetzt über viel Druck mit Gesetzgebung, die leider nicht so ist, wie wir uns das aus der Industrie wünschen, dass da Resultate rauskommen, die eben nicht das bringen, was wir uns erwarten von der ganzen Geschichte.
Da können wir gleich mal einen schönen Sprung rüber machen, Herr Leitner, zu bezüglich Gesetze. Was würden Sie sich denn so von der Politik eigentlich wünschen, um auch am Standort Österreich irgendwie weiter attraktiv zu sein, aber auch im Hinblick der Regularien, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt wirklich nicht umsetzbar. Wir würden, klar, weniger Bürokratisierung, das ist ja immer so das Thema. Haben Sie da irgendwie... Ja, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, welchen würden Sie gerne von der Politik umsetzen?
Ich würde sagen, dass das erste Thema der Politik, wo auch die Politik wirklich was machen kann, wäre ein Bürokratieabbau. Den finde ich unerlässlich in vieler Hinsicht, vor allem auch für Klein- und Mittelbetriebe. Wir sind ein Großbetrieb, wir haben viele Ressourcen in diesem Thema, aber auch wir sind überfordert mit dieser Bürokratie, die der Staat von uns abverlangt. Und was wir für eine erfolgreiche Zukunft uns wünschen, in einem übergeordneten Rang, sind, dass übergeordnete gesetzliche Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit entstehen würden. Das heißt, dass diese Flut von Labels, die wir bezahlen müssen, verschwinden und wir in einer guten Vergleichbarkeit über eine politische Ebene diese Rahmenbedingungen haben, wo jeder gleich einzahlen muss und jeder das Gleiche beweisen muss.
Ja, das wäre schön. Das wäre auch so meine Wunschvorstellung.
Das wäre ein großer Wunsch meinerseits und auch, ich glaube, auch von den Besitzern der Firma.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch von vielen. Das stimmt wohl. Ja, mal gucken, was das noch alles mit sich bringt. Irgendwie können wir nur hoffen. Aber umso schöner, dass wir wirklich solche Vorzeigebeispiele auch haben, wie Getzner, die das einfach so für selbstverständlich nehmen. Ja. Und genau, wie gesagt, Familienunternehmen bringt ja auch sehr viel Tradition mit sich. Ja. Was würden Sie denn sagen, wie sieht das heutzutage nach 200 Jahren mit der Tradition noch aus? Sie sagten schon, Familienmitglieder sind immer noch mit dabei. Gibt es noch andere, sagen wir, Prozesse oder Aktivitäten? Man sagt, ja, da hängt wirklich noch die Tradition von Getzner immer dran.
Ja, ich glaube, Tradition spielt eine sehr wichtige Rolle in einem 200-jährigen Betrieb. Vor allem, da sind ja mittlerweile aufgesplittet in einer Holding über 60 Familien, wobei wir nur mit der Holding zu tun haben, sonst wäre es ein bisschen kompliziert, wenn man mit 60 Familien verhandeln würde. Aber Tradition ist bei uns die Basis für Verantwortung und Innovationskraft. Und ich glaube, unsere Wurzel prägen unser Verständnis von Qualität, langfristigem Denken und partnerschaftlichem Handeln. Das ist so in einer Nussschale, kurz gesagt, wie wir denken, wie wir handeln. Viele Prozesse werden nicht gemessen über einen kurzen Zeitraum, sondern über einen längeren Zeitraum. Wir haben eine 4 Jahres rollierende Strategie und wir haben eine 10-jährige Nordstern-Thematik im Unternehmen, wo wir nach vorne schauen.
Jetzt muss ich mein Mikro erstmal wieder anstellen.
Ja, genau. Hilf.
Jetzt würde mich auch nochmal interessieren, weil Sie ja auch schon so lange in dem Unternehmen tatsächlich sind, wie Sie so die DNA von Getzner in 3 Worten, in einem Satz, ja, ich weiß, es ist hart wahrscheinlich, beschreiben. Es ist wahrscheinlich viel, viel mehr, aber was wären so die 3 wichtigsten Begriffe, womit Sie Getzner identifizieren?
Ich würde sagen, verlässlich, innovativ und nachhaltig. Das wären jetzt die 3 Worte, die mir sehr wichtig wären.
Ja, das klingt gut. Und wenn wir so auf Innovation schauen, wo würden Sie denn sagen, was sind so wirklich so die wichtigsten Innovationen oder technologische Entwicklungen, die Sie jetzt auch in den letzten Jahren mitbegleitet haben, gesehen haben im Unternehmen, die wirklich eine große Rolle auch für Getzner spielen? Also ich glaube, gerade auch so Thema Digitalisierung ist ja jetzt auch super wichtig. Wie fließt das alles so in dem Familienunternehmen mit ein?
Ich versuche das jetzt in ein paar wenigen Sätzen zu definieren, weil da gibt es
ganz viele. Nimm dich ruhig Zeit, wir haben noch ein paar Minuten.
Da gibt es ganz viele Dinge, aber fangen wir bei der Digitalisierung an. Wir haben uns entschieden, mit SAP in das S4 HANA zu gehen. Und S4 HANA ist für uns ein ganz wichtiges Instrument, Daten ganz schnell zu analysieren, im Vertrieb, im Produktmanagement an der Hand zu haben. Das hat uns das letzte Jahr sehr geholfen, über gewisse Hürden zu kommen. Wir sind da viel schneller geworden. Wir machen auch Digitalisierung im Bereich CAD-Equipment. Wir vernetzen das Ganze auch selbstständig. Also von dem her, Digitalisierung ganz ein großer Punkt, dann neue Energie- und Rückgewinnungssysteme in der Veredelung sowie die Automatisierung von Produktions- und Kontrollprozessen. Das sind die Dinge, die wir in den letzten 3 bis 5 Jahren wahnsinnig gespielt haben, in eine moderne, zeitgemäße Produktionseinheit. Dann dadurch konnten wir unsere Effizienz und Umweltperformance deutlich steigern. Die größte Investition, die wir getätigt haben, mit einem sehr großen Risiko, dass wir im Prinzip eine eigene Abwasseranlage vor 3 Jahren installiert haben. Das heißt, wir bringen den CSB-Gehalt der Chemie auf ein Level, dass wir unser gesamtes Abwasser in die öffentliche Abwasserregulierung einspeisen können. Und wenn man bedenkt, dass wir unser Abwasser so vorbehandeln, dann geht's in die lokale Abwasservorbehandlung unserer Gemeinde. Dann, wenn der Prozess abgeschlossen ist, geht das Wasser in die Ill, dann in den Rhein, vom Rhein in den Bodensee und ein paar Monate später trinken und waschen sich die Stuttgarter Bürger mit unserem Abwasser aus der Textilindustrie, kann man ja auch einmal sagen.
Ja, absolut. Total spannend auch. Also ja. Sie sagten ja auch schon, Sie liegen ja auch in einem Wasserschutzgebiet.
Schutzgebiet, ja.
Dann ist ja wahrscheinlich Biodiversität für Sie auch in dem Fall ja auch wahrscheinlich ein großes Thema.
Großes Thema. Wir haben zwei eigene Quellen hier am Standort. Also alles, was mit Wasser zu tun hat und Abwasser und Energieeinsparung, da sind wir ganz weit vorne. Diese Abwärme, die wir produzieren, da wir über 300 Webstühle, Luftwebstühle haben, die mit Kompressoren natürlich gefüttert werden, haben wir eine riesige Abwärme, nicht nur im Prozess der Färbung und der Ausrüstung, sondern auch Fädelung, sondern auch im Prozess des Webens. Und diese Abwärme haben wir in einem Fernwärmenetz der Gemeinde der Stadt Bludenz zur Verfügung gestellt. Dieses Fernwärmenetz ist jetzt über 25 Jahre alt und wir bauen das immer weiter aus. Wir haben nun 3,8 Kilometer in der Stadt verlegt und alle öffentlichen Gebäude wie Schwimmbäder, Hallenbäder, Schulen und andere soziale Institutionen werden von uns beheizt, 7 Tage, 24 Stunden.
Wahnsinn, das habe ich auch noch von keinem anderen Unternehmen tatsächlich gehört. Spannend, lerne ich auch gerade wieder was Tolles dazu, ja. Muss ich sagen. Und so Innovation Richtung Materialien, was gab es da so bei euch? Also ich weiß, ihr habt ja auch sehr viel mit afrikanischen Stoffen zu tun.
Die sehr arbeitsintensiv sind, einen hohen Arbeitsgrad haben bei uns. Und aufgrund dieser Business Unit haben wir immer in das neueste Equipment investieren können. Das heißt, wir haben extrem neue Generationen von Mercerisieranlagen, Bleichanlagen, Waschanlagen, Färbeanlagen. Wir haben unseren Wasserbedarf innerhalb von 10 Jahren halbiert. Wir brauchen jetzt für ein Kilo Ware Färbung zwischen 50 und 60 Liter Wasser. Das waren noch vor ein paar Jahren 300, 400 Liter Wasser. Was wir auch haben, wir haben die eigene Abwasserbehandlung. Wir haben für die Mercerisierung, weil wir sehr viel Menge mercerisieren, die Natronlauge-Rückgewinnungsanlage.
Kurzer Einwurf, Herr Leitner, können Sie bitte für die Zuhörer einmal mercerisiert erklären? Ich glaube, das kennen nicht ganz so viele.
Ja, Mercerisierung ist ein Prozess, wo wir die Baumwolle, wenn man die Baumwolle erntet und die Baumwolle verspinnt und man eine einzelne Faser aus dem Faden herausschneiden würde und dann diese Faser wieder mit einem Messer halbieren würde und dann die Faser aufstellen würde, durch ein Mikroskop anschauen, dann ist die Faser nierenförmig. In dem Prozess mit dem Mercerisieren wollen wir eine runde Form herbringen, also aus der Nierenförmung. Durch die Natronlauge haben wir einen Quillprozess und mit diesem Quillprozess wird die Faser rund und braucht weniger Farbstoff für dunkle Färbungen und hat dann einen sehr eleganten Lüster und einen Griffvorteil in der Endausrüstung. Das wir eigentlich Mercerisieren. Und beim Mercerisieren braucht man eine große Menge von Natronlauge. Mit dieser Natronlauge da haben wir eine der ersten Rückgewinnungsanlagen in den 90er Jahren installiert. Die ist in die Jahre gekommen. Wir haben im 2014 eine komplett neue Anlage, wo wir 80% der Altlauge wieder in einen Recyclingprozess zurückführen. Also wieder das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund.
Ja, absolut. Kommen wir auch gleich nochmal dazu wahrscheinlich. Aber
genau. Und was noch schön ist, bei diesen modernen Maschinen haben wir eine sehr digitale Maschinendatenerfassung und wissen ganz genau, wie verhält sich der Stoff in welchen Maschinen, bei welchen Abteilungen und können dadurch Rückschlüsse schließen.
Wahnsinn. Und nochmal zu den afrikanischen Stoffen zurück. Wie kam das, dass ihr da so einen Schwerpunkt draufgelegt habt?
Wurde aus der Not eine Tugend. Vor 40 Jahren waren wir einer der größten Damastproduzenten in den 70er Jahren für Bettwäsche. Leider wurde diese Qualität dann aufgrund von Preis nicht mehr, fand keinen Absatz mehr bei uns, weil das einfach nach Fernost oder in die Türkei gegangen ist oder nach Ägypten. So, das heißt, wir waren nicht mehr konkurrenzfähig in dem Produkt. Aber da wir 40, 50 Jahre Damastbettwäsche produziert haben, haben wir ein Lager von über 1 Million Meter gehabt. Dann haben wir einen jungen Verkaufsleiter die Aufgabe gegeben, er soll doch schauen, dass diese 1 Million Meter irgendwo verkauft wird. Und er ist nach Afrika gegangen, hat dann gesehen, da wird traditionelle Bekleidung gemacht und mit den verschiedenen Importeuren aus verschiedenen afrikanischen Ländern, westafrikanischen Ländern, haben wir dann über viele Jahre, das ist ein Prozess von 40 Jahren, ein Produkt generiert, welches einen Glanz hat, das nach dem Waschen wiederkommt, einen bestimmten Sound hat, einen Knirsch hat, der einen bestimmten Sound hat und 100% Rosenöl eingebettet als Verkapselung, dass wenn man das Kleidungsstück trägt, dann setzt es den Rosenduft frei. Und mit diesen drei Attributen haben wir ein USP gehabt, wo wir uns eine Marke erarbeitet haben. Wenn Sie heute in Ghana oder in Mali oder Elfenbeinküste oder Nigeria nach Gezna fragen, weiß jeder, was Gezna ist. Das ist eine Marke geworden.
Und wofür wird dieses Material dann speziell eingesetzt? Da gibt es doch bestimmt auch noch eine ganz bestimmte Zielgruppe, die sich dafür
genau, das ist die traditionelle Bekleidung für festive Anlässe, bei Hochzeiten, bei großen Geburtstagsfesten, für alle Jubiläen, aber es gibt auch Leute im Tagesbereich, in der Politik, die das als Tageskleidungsstück nehmen, das sind traditionelle Bubus und diese Bubus werden aus diesem Afrika-Damask gefertigt.
Toll, ja. Finde ich sehr schön. Also schade, ich weiß ja, letztes Jahr im Oktober war ja die Max6-Mitgliedertagung bei euch.
Ja, richtig.
Da war ich ja leider noch nicht mit an Bord. Ja, genau. Das hätte ich mir natürlich total gerne angeguckt. Aber vielleicht kann man ja so nochmal bei euch dann vorbeikommen.
Unbedingt.
Macht ihr sowas auch, dass ihr so öffentliche Führung für Interessierte irgendwie anbietet?
Wir machen das ganz speziell für Interessierte. Kommunen, wir machen das auch für Universitäten, für Fachhochschulen. Wir versuchen da selber Sponsoring im Bereich von Universitäten und Hochschulen zu machen, damit wir interessierte Leute zu uns bekommen.
Genau,
das ist unser Anliegen.
Ja, da schließt sich wahrscheinlich der Kreis wieder zu der Lehrwerkstatt dann
auch. Genau.
Welche Ausbildungsberufe habt ihr da dann oder was wird da angeboten?
Wir haben momentan 7 Ausbildungsberufe, da wir über 120 Handwerker in der Maintenance haben. Das heißt, wir machen die Revisionsarbeiten der Maschinen selber. Da brauchen wir vom Mechatroniker, zum Elektrotechniker, zum Maschinenbauer, zum Dreher, Fitter, bis zum Textilmechaniker, Laborant. Das sind die Berufe, die wir anbieten momentan. Und dann haben wir übergeordnete Berufe. Wir haben eine eigene Akademie. In der Akademie schauen wir, dass wir das eigene Personal auf eine weiterbildende Ausbildung, das heißt, die machen dann Abitur, können studieren gehen und wir finanzieren das im Gegensatz.
Toll. Das
bei uns ein paar länger bleiben.
Ja, eine super Lösung ist das auch, ne? Weil gerade auch in Deutschland ist ja auch der Fachkräftemangel einfach irgendwie in jeder Branche gegeben. Und solche Initiativen helfen natürlich.
Ja, wir versuchen mit solchen Initiativen natürlich dagegen zu wirken und es funktioniert sehr gut, weil wir von der Hochschule Betriebswirte herbekommen und selber Textil ausbilden.
Mhm. Na toll, finde ich richtig gut. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal allgemein zum Thema Nachhaltigkeit zurück. Sie haben ja schon ganz, ganz viele Punkte genannt. Gibt es noch irgendwelche anderen Themen oder Maßnahmen in Richtung Nachhaltigkeit, die jetzt auch noch erwähnenswert wären, neben den ganzen anderen Aktivitäten, die Sie schon genannt haben?
Das ist eigentlich ein laufender Prozess bei uns. Umweltschutz und Ressourcenschonung ist ganz wichtig. Wir arbeiten laufend an der Steigerung unserer Energieeffizienz, der Reduktion von Prozesschemikalien und der Entwicklung kreislauffähiger Produkte. Durch unsere neuen Fädigungen sparen wir Energie und Wasser in großem Ausmaß. Also es ist für uns etwas, was ganz toll. Wir sind auch ein IPPC-Betrieb, wenn das was sagt. IPPC steht für Integrated Pollution Prevention and Control und ist ein zentrales Umweltregulierungsinstrument der EU, wo wir hier Begrenzung von industriellen Emissionen machen. Da sind wir weit vorne dran. Alles, was mit dem Standort Vorarlberg zu tun hat, alles, was mit unserem Standort zu tun hat, da können wir uns selber sehr gut kontrollieren und sehr gut die Noten geben. Alles, was mit Lieferketten zu tun hat, wo wir nicht mehr in der Beweisführung sind, wird es dann schon etwas aufwendiger, schwieriger und herausfordernder.
Ja gut, das ist ja tatsächlich bei allen Unternehmen. Ne? Sobald das weiter tiefer in die Lieferkette geht, hat man da so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Aber wie garantiert, also ihr habt ja ein paar unterschiedliche Standorte, ne? In Österreich, in Deutschland, meine ich, habe ich gesehen, habt ihr auch noch ein, zwei Standorte.
Genau, in der Österreich haben wir auch einen Standort.
Ja, genau.
Und die werden alle von uns kontrolliert und kriegen das Gleiche mit. Also wir haben im Nassprozess haben wir fast alles zentriert im Blut, was bauen.
Okay. Und habt ihr dort in den anderen Standorten auch besondere, andere Nachhaltigkeitsaktivitäten, wo ihr sagt, okay, da haben wir andere Begebenheiten, da müssen wir was anderes umsetzen oder?
Teilweise schon, aber das ist im Prinzip ein Copy-Paste. Wir sind da schon so gut am Standort, dass wir das gut übernehmen können in die anderen Standorte.
Okay.
Also die anderen Standorte profitieren immer von den Investitionen, die wir bereits in Bludenz getätigt haben. Wir investieren natürlich in die gleichen Maschinentypen, wissen, wie die Prozesse funktionieren, können die es dann von einem Standort zum anderen legen.
Ja, ja, na klar, das macht ja auch tatsächlich Sinn. Und jetzt nochmal auf MitarbeiterInnen zurückzukommen, wenn ihr euch ja wirklich auch so um Fachkräfte bemüht, schult ihr auch intern so eure MitarbeiterInnen über irgendwelche Updates oder wie sie sich selber mit engagieren können oder so? Habt ihr da auch so ein Format?
Ja, wir haben eine eigene Akademie, das wird aus dem HR rausgetrieben. Und neben der Lehrlingswerkstatt und der Akademie machen wir Führungskräfteausbildung, was wir alles intern darstellen mit Beratern, mit externen Beratern dann machen. Da gibt es jedes Jahr zwei Kurse. Und das Akademiebuch bietet ein sehr weitläufiges Programm an, wo sich die Mitarbeiter aussuchen können, in welchen Bereichen sie sich fortbilden wollen. Das geht über Sprache bis zu Fachthemen, Digitalisierung, Controlling. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten bei uns, weil wir die Akademie vor über 12 Jahren gegründet haben und wir aus dem HR ganz ein großes Thema mit diesem Bereich haben.
Ja, super. Kurz für die ZuhörerInnen, HR, Human Resources, ne?
Ja, genau.
Also, genau, Personalabteilung. So weiß ja nicht jeder immer damit umzugehen, mit den ganzen Abkürzungen, die wir mal so haben.
Ja.
Apropos Abkürzungen auch, genau, CSRD zum Beispiel, Nachhaltigkeitsberichtspflicht, ist ja noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie weit Österreich ist mit der nationalen Umsetzung tatsächlich.
Wir sind eigentlich schon relativ weit, hat man aber dann ja etwas verwässert. Aus der EU, die Gesetzgebung wurde geändert Anfang dieses Jahres. Aber wir sind auf dem alten Standpunkt geblieben und gesagt, irgendwann müssen wir es sowieso machen. Und wir haben dieses ganze Berichtwesen akkordiert und sind jetzt im CSRD so weit, dass wir das darstellen können.
Okay, dann habt ihr wahrscheinlich auch eine Wesentlichkeitsanalyse oder eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse gemacht.
Doppelte Wesentlichkeitsanalyse wird im nächsten Monat veröffentlicht von uns.
Ah, spannend. Also online wirklich auf online, eurer Webseite. Online,
ja, kann jeder. Ich bringe das dann zu MaxTix mit.
Genau, gerne.
Um das einmal zu sehen, wie aufwendig das war und wie so eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse, was für ein Aufwand das bedeutet. Das kann sich wirklich nur ein Betrieb leisten, der profitabel arbeitet, ein Klein- und Mittelbetrieb wird da stark überfordert sein, das darzustellen.
Können Sie daraus ein paar Auszüge nennen, also welche Themen ihr für Gätzner als wesentlich anerkannt habt oder ernannt habt?
Ja, das ganze Energiethema, das ganze Wasserthema, aber da sind ganz viele Bereiche. Wir haben eine eigene Abteilung, wo 5 Leute mit involviert sind und die Barbara Paul ist die Leiterin. Die ist Akademikerin, kommt aus dem universitären Bereich und leitet das ganze Nachhaltigkeits- und Kreislaufthema. Auch die Kreislaufwirtschaft ist mit integriert in diese Wesentlichkeitsanalyse. Alles, was mit Lieferkette, Dekarbonisierung, das sind alles Elemente, die da behandelt werden.
Apropos Kreislaufwirtschaft, was habt ihr denn da? Also okay, Recycling-Themen habt ihr untergebracht. Ja. Gibt es da noch andere Themen, die ihr berücksichtigt
in Richtung Kreislauf? Ja, die Wertstoffe, die wir haben. Wir kaufen ja im Bereich, da wir sehr spezielle Produkte machen, im Baumwollbereich, im Hemd, wie auch im Damast, sind wir immer auf extra Langstapelfaser. Also die Baumwolle wird ja kategorisiert in die Länge der Fasern. Und je länger die Faser ist, desto besser wird die Qualität. Und wir arbeiten nur mit der längsten Baumwollfaserart, die es gibt. Das ist eine ELS, extra langstapelige Faser. Und wir arbeiten fast nur noch ausschließlich mit US-Pima oder GISA 94. Das sind die Bezeichnungen dieser langstapeligen Fasern. Wenn man bedenkt, von den 25 Millionen Tonnen von Baumwolle, die im Jahr angebaut werden, werden nur 2% in extra Langstapelfaser angebaut. Und von den 2% kaufen wir die Ressourcen. Das ist schon unser erster Teil der Nachhaltigkeit, weil das Produkt so gut wird, dass es viel länger im Kreislauf halten wird. Das heißt, wenn Sie ein Hemd von Getzner haben, das, obwohl es ein durchschnittliche Garnnummer ist, ist sie mit extra Langstapelfaser gemacht worden. Das heißt, die Waschzyklen erhöhen sich automatisch um 30-40% zu einer Mittelstapelfaser. Und das ist schon ein Teil der Nachhaltigkeit, wie wir sie denken. Wir wollen, dass das Kleidungsstück viel länger hält, wie dies unserer Konkurrenz oder aus Fernost.
Ja, absolut. Langlebigkeit ist ja ein wichtiger Punkt. Ja, genau. Auch von nachhaltigen Produkten, das auf jeden Fall. Und jetzt mal so ganz allgemein auf die Textilbranche geblickt. Was sehen Sie denn so in den nächsten Jahren als Herausforderung oder auch als Chance? Weil es ist ja wirklich momentan, wenn man so die Nachrichten liest, fast jede Woche meldet sich ein Unternehmen, eine Marke Insolvenz an. Mhm. Wie verfolgen Sie das jetzt so? Also auch so im Hinblick der letzten Jahre sind ja auch schon super lange dabei. Was hat sich da auch verändert irgendwie? Oder wo hat man auch vielleicht Fehler gemacht einfach?
Es ist alles sehr schnell gegangen. Ich glaube, die Digitalisierung hat einen wahnsinnigen Druck ausgelöst auf viele Dinge. Man muss mit der Zeit gehen. Für mich, Diversifizierung der Produkte ist ein elementares Element des Überlebens. Es gibt einfach Produkte, wo wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und irgendwann muss man sagen, okay, da müssen wir uns neu erfinden. Für mich ist der Transformationsdruck durch Regulierung, Klimaschutz und Lieferkettengesetze sehr hoch. Gleichzeitig bietet Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neue Materialien große Chance für die Differenzierung der Wertschöpfung. Wir haben eigene Leute in unserem Labor angestellt, die nichts anderes machen wie Materialforschung. Wir glauben, dass durch Innovation, durch neue Materialien, durch anderes Denken im Tun, wir ganz viele Schritte nach vorne machen. Das ist zwar ein sehr steiniger Weg, weil es nicht schnell geht. Das sind Dinge, die mit sehr langsamen Prozessen behaftet sind und wir uns eigentlich das auf die Fahne geschrieben haben, dass wir sehr treu diesen Dingen gegenüberstehen und selber in die Forschung gehen. Also wir haben eine Innovationsabteilung, wir haben ein Labor mit 2.500 Quadratmetern und 60 Mitarbeitern und wir forschen auch selber im Bereich von neuen Materialien.
Mhm. Sie sagten eben langsamer Prozess, aber eigentlich ist Nachhaltigkeit ist ja auch ein langsamer, stetiger Prozess, der ist ja auch nie zu Ende. Also passt das ja auch richtig gut zusammen. Und wir sagen ja auch immer, wir wollen ja auch keine Fast-Fashion-Produkte haben. Es soll ja auch eher ein bisschen langsamer entschleunigt werden. Und genau, ich fand es halt während Corona halt auch richtig gut tatsächlich. Also da hatte man so das Gefühl, die Leute gehen mal wieder so 2 Schritte zurück. Und danach ist man gleich wieder 5 Schritte vorgegangen. Also
durch die europäische Gesetzgebung wieder mal gefordert, weil es kann nicht sein, dass wir uns Millionenbeträge in Euro investieren in die Nachhaltigkeit und jeden Tag kommen hunderte Frachtflieger rein aus Fernost mit den bekannten Fast-Labels, wo ein Paket mit 150 Euro deklariert wird. Und da kommt die Verwaltung des Zolles kommt da gar nicht mehr nach. Das heißt, das kann man nicht mehr kontrollieren. Das ist der EU komplett entglitten.
Ja, das stimmt. Ja, da müsste man vielleicht erstmal ansetzen. Anstatt jetzt nochmal ein neues Gesetz für die Labels oder die Unternehmen zu machen, die es eh schon richtig eigentlich machen.
Genau, ja.
Und die dadurch bestrafen, indem sie noch mehr dokumentieren müssen, noch mehr aufbereiten müssen. Ja, das ist wirklich eine Krux. Also, gucken wir mal. Welches Projekt, Herr Leitner, hat Sie denn am meisten so in den letzten Jahren oder in Ihrer Laufbahn bei Getzner beeindruckt? Sie haben da bestimmt ganz, ganz viele gemacht, aber jetzt würden wir gerne noch mal wissen, was war so vielleicht auch ein Herzensprojekt oder was hat Ihnen ganz besonders viel Spaß gemacht oder das Produkt war ganz besonders. Da können Sie noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, für mich persönlich war der ganze Nachhaltigkeitsaspekt einer meiner Steckenpferde. Wir waren 2006, 2007 schon mit der ersten ökologischen Kollektion auf dem Wege. Das hat mich sehr stolz gemacht. Wir haben das viermal versucht mit mäßigem Erfolg. Das heißt, erst im Jahre 2023 ist das erste Mal uns das Thema Nachhaltigkeit in einer Kollektion aufgegangen. Ich habe es immer mit Stolz betrieben, bin viermal sehr stark gescheitert, auch finanziell gescheitert. Also das wäre ich in einem Betrieb, der Shareholder Value an erster Stelle hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr in der Textilindustrie. Weil es war von sehr mäßigem Erfolg getrieben, dass wir ökologische Baumwolle einsetzten, dass wir Fasern eingesetzt haben, die man verfolgen kann. Wir haben ja aber jetzt mit Großkunden von uns Projekte mit regenerativer Baumwolle. Das muss ich kurz erklären. Was ist regenerative Baumwolle? Ist eine Fruchtfolge in der Landwirtschaft, um die Böden wieder erstärken zu lassen. Ist eine Vierfelderwirtschaft, wie man es wirklich im klassischen Sinne in der Schule gelernt hat. Und wir versuchen jetzt schon in viele Produkte in unserer Kollektion mit regenerativer Baumwolle darzustellen, auch in einem sehr exklusiven Level mit der Faserlänge, auch Langstapel und Extra-Langstapel, was sehr viel Freude mir bereitet hat, sowas zu organisieren, aber auch sehr viel Herausforderung. Also das ist eines der Projekte, die wir wirklich, und dann natürlich die Ausrüstungsprojekte. Wir haben eine Ausrüstung kreiert im Hemdenstoff, wo wir ohne Formaldehyd und ohne Silikonweichmacher ein Teil herstellen können, der den normalen Gegebenheiten eines Konsumenten gerecht wird.
Ich würde jetzt gerne noch einmal zu der ökologischen Kollektion zurückkommen, Herr Leitner. Ja. Da hatten Sie gesagt, die Fasern verfolgen. Ja. Wie können Sie da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Das finde ich auch ganz spannend, was Sie da
machen.
Wir gehen
in der Lieferkette, wir vertrauen nicht den Händlern, wo wir die Baumwolle kaufen, sondern wir sagen, wir kaufen die Baumwolle selber. Wir sagen dann den Baumwollhändlern, wo wir die Baumwolle kaufen. Wir wissen, von welchen Feldern die kommen. Wir wissen, aus welchem Land sie kommen. Wir wissen, aus welchem Bundesstaat. Ist meistens USA, Israel oder Ägypten, wo wir die Baumwolle herbekommen. Und wissen, wo sie ist. Und wir sagen, wir stipulieren dann, wo geht die Baumwolle als Ballen hin und wo wird die Baumwolle versponnen. Und da haben wir zertifizierte Spinnereien, wo wir selber vor Ort sind. Also wir haben Spezialisten bei uns im Hause, die diese Spinnereien besuchen und akkreditieren, dass dort alles stimmt. Einmal vom Nachhaltigkeitsprinzip, einmal vom sozialpolitischen Aspekt und einmal, dass sie die Qualität so spinnen können, wie wir das als Garn brauchen. Und diese Spinnereien sind in Indien, in Pakistan, in Ägypten und in der Türkei.
Aber da sind Sie ja doch dann tatsächlich schon recht tief in Ihrer Lieferkette.
Wir sind tief in
der Lieferkette. Wenn Sie das so verfolgen können. Ja, das ist echt super. Und nochmal zurück zur ökologischen Kollektion, würde mich nochmal interessieren. Ja. Haben Sie das auf einem bestimmten Wege auch irgendwie kommuniziert, was jetzt halt anders ist? Wie haben Sie das dann gemacht? Und was
haben
Sie
das haben wir im Bereich unserer Kollektionierung über die Produktmanagement, über die Vertriebsleiter. Wir haben Schulungen mit unseren Kunden gemacht, was wir tun, was wir einsetzen. Jeder Kunde sieht sofort, welches ist unsere grüne Kollektion, die ist speziell markiert, wird speziell darauf aufmerksam gemacht, was es ist und wie wir es produzieren.
Und wie reagieren die Kunden darauf?
Von mäßig gut, von sehr gut bis nicht interessiert.
Die ganze Bandbreite.
Wir haben die Bandbreite. Ich könnte Ihnen jetzt ganz viel erzählen, was ich nicht tun. Dann werde ich zu emotional wahrscheinlich.
Ja. Okay.
Das wollen wir hier nicht. Haben.
Nein, das wollen wir jetzt nicht. Genau. Nee, ach, spannend. Ja, toll. Ich bin wieder ganz perplex, was für Informationen hier sich einrieseln. Jetzt habe ich tatsächlich noch so eine letzte Frage. Ja. Genau, eigentlich geht das nochmal so ein bisschen zurück Richtung Lehrwerkstätte, Fachkräfte. Ja. Wenn Sie jetzt jüngeren Leuten oder jüngeren Talenten, Personen einen Tipp geben würden, wollen oder müssten, wie sie sich in der Textilbranche vielleicht integrieren, aufstellen sollten. Mhm. Was würden Sie denn da weitergeben wollen?
Boah, was würde ich weitergeben wollen? Bringt Neugier mit und Offenheit. Hausverstand und brennt für das, was ihr tut. Das gilt fürs ganze Leben. Aber wenn man etwas gerne tut, dann tut man es auch erfolgreich. Mhm. Und ich brenne seit 42 Jahren für die Textilindustrie. Ich habe es nie bereut, dass ich in diese Branche gegangen bin. Und ich kann nur sagen, die Branche wandelt sich im Moment sehr stark. Und viele Gestaltungsmöglichkeiten für nachhaltige Innovation mit echtem Mehrwert werden daraus entstehen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, erfolgreich zu sein in der Textilindustrie.
Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich sehr, sehr im Wandel. Also wenn ich so daran denke, als ich damals mit der Schule fertig war, ich wollte auf jeden Fall Modedesign machen. Ja. Das war schon immer klar. Ja, ja. Aber es gab auch gar nicht so viele, dann gut, Schnittmacherin, Technikerin, das kannte man aber teilweise gar nicht. Man wurde auch gar nicht so darüber informiert von den richtigen Stellen. Und es gibt ja so viele andere, Berufsbezeichnungen schon mittlerweile oder Berufsbeschreibungen. Ich finde auch, da hat sich so unglaublich viel getan. Also nur Modedesign würde ich persönlich tatsächlich auch niemandem mehr raten, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist gar nicht so mehr das Spannende. Es ist wirklich so in die Entwicklung halt zu gehen, eher noch so die technische Entwicklung. Ich ärgere mich auch richtig, dass ich in der 10. Klasse Chemie abgewählt habe. Ja. Hätte ich jetzt auch gerne noch irgendwie genutzt. Damit kann man auch jetzt ganz, ganz viele spannende Sachen machen. Also man muss sich das gut vorher schon ein bisschen überlegen. Und da würde ich mir halt auch wünschen, dass die SchülerInnen halt schon im Vorwege besser informiert werden, was es für Möglichkeiten einfach gibt.
Ja, das versuchen wir in unserer Akademie wirklich zu machen. Und ich kann nur sagen, die Thematik ist richtig cool. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wie in jedem Beruf, man kann, wenn man Interesse hat, wenn man dafür blutet, kann man ganz viele Dinge machen. Man muss brennen für etwas.
Ja, ja, das stimmt. Das muss Spaß machen auf jeden Fall. Ja. Leitner, haben Sie jetzt noch irgendwas, was ich Sie jetzt noch nicht gefragt habe, was Sie noch auf dem Herzen haben, was Sie unbedingt noch loswerden möchten?
Nee, eigentlich haben wir alles sehr gut abgehakt, würde ich mal sagen. Also von dem her gesehen, die Thematik ist endlos. Ich meine, man könnte so einen Podcast alleine über Nachhaltigkeit machen. Ja. Da wäre ich dann viel emotionaler. Ich bin, auf Englisch sagt man so, der Elephant in the Room. Ich bin immer der, der die Themen bringt, die nicht so schön sind und nicht Greenwashing beinhalten, sondern ich sage, mir liegt es am Herzen, wie die Textilindustrie funktioniert, und mir liegt es am Herzen, dass ein gewisser Teil der Textilindustrie und der Modeindustrie auch in Europa bleibt und in Europa auch noch produziert wird, und dass die Industrie eine Zukunft hat in Europa. Und das ist ein wesentlicher Punkt meiner Anliegen, die ich vertrete momentan.
Ja, absolut. Ja, klingt super. Gut, Herr Leitner, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diesen mega Input. Also ich glaube, es haben alle ein richtig gutes Bild bekommen von Getzner Textil. Und genau, ich werde auf jeden Fall auch mal zusehen, dass ich euch besuchen komme.
Vielen Dank, herzlich willkommen auf jeden Fall.
Das hört sich alles sehr spannend an. Das muss man, glaube ich, mal wirklich live erlebt haben. Ja. Nee, genau, ich bedanke mich nochmal. Und wir sehen uns ja sowieso in ein paar Wochen. Genau. Die Folge tatsächlich kommt vor unserer Tagung raus noch.
Okay, super.
Und dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag.
Danke, Frau Paulsen.
Bis dann.
Danke.
Tschüss.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Getzner Textil zeigt eindrucksvoll, dass Verantwortung und Innovation zusammengehören. Von Wasserschutz und eigener Abwasseraufbereitung über moderne Technologien bis hin zu mutigen Schritten in der Energiegewinnung. So können exklusive Stoffe und hochfunktionale Gewebe entstehen, die weit über den Standard hinausgehen. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig, und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für das Thema Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.